euch noch ein paar liebe Grüße ausrichten. Mein Mann und ich, wir waren vor kurzem jetzt an der Ostsee in Dahme und nicht weit entfernt wohnen Werner und Bettina Röhle, unser vorhergehendes Pastoren-Ehepaar. Und ja, da haben wir natürlich die Gelegenheit genutzt und wir haben uns mal getroffen und haben einen schönen Nachmittag an der Strandpromenade in Dahme verbracht. Und ja, die lieben Grüße richte ich euch hiermit aus. Und hier ist auch ein Foto entstanden, da können wir es noch mal sehen. Also den beiden geht's gut und sie grüßen uns ganz lieb. Hinter mir fällt die Tür ins Schloss. Niemand ist mehr im Haus, der Schlüssel ist drin. Jetzt wird mir klar, ich habe ein Problem. Das ist mir vor circa 2 Jahren passiert. Mein Mann, der war unterwegs, er hatte kein Handy dabei und ich konnte ihn nicht erreichen. Aber in diesem Fall war es nicht so schlimm. Wir haben ganz liebe Nachbarn, die haben mich dann beherbergt, die haben mich mit Kaffee versorgt, bis mein Mann mit dem Schlüssel wieder da war. Aber es kann auch anders ausgehen. Das habe ich auch schon erlebt. Das ist zwar schon lange her, da war ich noch nicht verheiratet. Ich habe noch in der Wohnung meiner Eltern gelebt. Ja, und meine Eltern wollten morgens vormittags in den Gottesdienst gehen. Das haben sie auch getan. Und ich habe mich dazu bereit erklärt, das Essen zu kochen. Ja, es sollte Gulasch geben, das weiß ich noch ganz genau. Sollte, wohlgemerkt, ja. Ich habe den Herd also ganz hoch gedreht, weil Fleisch soll man ja bekanntlich ganz heiß anbraten. Und dann klingelte es an der Türe. Da bin ich so, wie ich war, in meinem Jogginganzug zur Türe gegangen. Also meine Eltern, die hatten sonntags immer so eine Sonntagszeitung, gab es das damals noch bestellt. Und die wurde sonntags gebracht und auch gleich gezahlt. Also bin ich mit meinem Geldbeutel an die Türe, aber leider etwas zu weit raus. Ein Windstoß und die Türe flog zu. Jetzt wusste ich, ich hatte wirklich ein großes Problem. Ja, was sollte ich jetzt machen? Da es damals ja noch kein Handy gab, gab es solche Telefonzellen. Ich habe mal ein Foto mitgebracht, also für die, die es nicht mehr kennen. So eine Telefonzelle stand also ungefähr 10 Meter neben unserem Haus und ich hatte Gott sei Dank den Geldbeutel in der Hand mit auch ein wenig Kleingeld drin, bin ich also zu der Telefonzelle gegangen und habe von da aus meinen Onkel angerufen, der also nicht weit entfernt wohnte. So, dann habe ich ihn gebeten, meine Eltern aus der Kirche abzuholen, weil ja der Gottesdienst jetzt auch schon zu Ende war. Und das hat er auch gemacht. Mein Onkel ist also losgefahren. Er kam auch mit meinen Eltern zurück, aber leider auch mit einer schlechten Nachricht. Meine Eltern hatten keinen Schlüssel mitgenommen, weil ich ja zu Hause war. Und mittlerweile wurde es im wahrsten Sinne des Wortes brenzlig. Durch die Fenster, es war ja schon eine Weile vergangen, kam der Rauch heraus. Und jetzt wussten wir, wir mussten schnell handeln. Also sind wir in das Haus gelaufen, haben eine Scheibe eingeschlagen und sind ins Wohnzimmer hineingegangen. Ich kann euch sagen, die ganze Wohnung war voller Rauch. Also das hat noch Wochen danach nach Rauch gerochen bei uns in der Wohnung. Wir mussten zum Teil auch neu renovieren. Aber alles in allem sind wir vor dem Schlimmsten bewahrt worden. Es ist kein gutes Gefühl, vor verschlossenen Türen zu stehen. Wie gut ist es also, wenn wir Acht geben auf unsere Schlüssel? Wie wichtig kann so ein kleines Ding hier sein? Ich vermute mal, dass jeder von uns vielleicht von einem verlorenen oder verlegten Schlüssel schon etwas erzählen kann. Das hat bestimmt jeder erlebt. Sei es ein Autoschlüssel, wir haben ja ganz viele Autoschlüssel, Wohnungsschlüssel, Geldkassettenschlüssel, Fahrradschlossschlüssel, ja, Tagebuchschlüssel, also um nur mal ein paar zu nennen. Es gibt ja Unmengen an Schlüssel. Mit einem Schlüssel habe ich die Kontrolle und die Macht, auf- und abzuschließen. Und einen Schlüssel zu bekommen, das ist für viele Menschen etwas Besonderes. Schlüssel öffnen uns neue Welten. Zum Beispiel eine Familie bekommt eine neue Wohnung überreicht mit einem Schlüssel in der Hand und schon tut sich ein neuer Ort zum Leben auf. Oder ein Jugendlicher steckt zum ersten Mal den Schlüssel ins Auto, in das Zündschloss und startet den Motor. Und schon werden die Wege kürzer, Freiheit ist spürbar. Ein Kind findet einen Schlüssel zum Süßigkeitenschrank. Träume werden wahr. Das Thema der heutigen Predigt lautet: Jesus ist der Schlüssel zum Glück. Und in der heutigen Predigt befassen wir uns mit vier Gedanken. Der erste Gedanke ist: Jesus ist die Schlüsselfigur für die ganze Welt. Der Predigttext, den Norbert schon vorgelesen hat, der steht im letzten Buch der Bibel, nämlich in der Offenbarung. Sicher, die Offenbarung gehört nicht zu den einfachsten Büchern der Bibel, aber das sollte uns nicht davon abhalten, mal einen ganz kleinen Blick da hinein zu riskieren. Ganz zu Beginn im Buch der Offenbarung, da wird berichtet, dass Johannes auf die Insel Patmos verbannt wurde, weil er an Jesus glaubte und weil er mit seiner christlichen Verkündigung angeeckt ist. Es wird berichtet, dass Johannes dort auf dieser Insel vom Gottesgeist ergriffen wird, dass er eine gewaltige Stimme hörte und dass das Leuchten, das ihm dann entgegenkam, ihn wie tot umfallen ließ im ersten Moment. Er spürte dann, dass ihm jemand eine Hand auf ihn legte und sagte: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste, ich bin der Letzte und ich bin der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich für immer und ewig und ich habe Macht über den Tod und das Totenreich. Schreib auf, was du nun gezeigt bekommst, was jetzt geschieht und was auch dann in Zukunft geschehen wird. Johannes bekam von Jesus den Auftrag, 7 Sendschreiben an 7 unterschiedliche Gemeinden zu schreiben. Und diese 7 Gemeinden lagen in der römischen Provinz Asia auf dem Gebiet der heutigen Türkei. Das, was Johannes niedergeschrieben hat, das hat er sich nicht nur einfach ausgedacht, sondern Gott enthüllt in diesem Buch, in der Bibel, die Zukunft und er eröffnet uns einen Blick in seine neue Welt. Ich finde das total spannend, dass Gott uns Dinge mitteilt, wie es einmal kommen wird. Alles, was Johannes gesehen und gehört hat, gibt er hier weiter. Und er bezeugt, was Jesus ihm gezeigt hat, und wir tun gut daran, wenn wir unsere Ohren und Herzen öffnen und genau hinhören, was Jesus den Gemeinden in dem Schreiben sagt. Denn das gilt auch für uns bis heute. Diese sogenannten 7 Sendschreiben von damals sollten auf Missstände in den 7 Gemeinden hinweisen und es kommen Lob und Ermahnungen zur Sprache. Von den 7 Gemeinden schneiden nur 2 gut ab. Bei den anderen 5 redet Jesus Klartext. Er tadelt und ermahnt sie aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil wegen ihrer Blindheit gegenüber Gott, zum anderen wegen Götzendiensten und wegen Irrlehren. Der heutige Predigttext stammt aus dem 6. Sendschreiben. Das ist ein Schreiben an die Gemeinde in Philadelphia, die bei Jesus gut abgeschnitten hatte. Die Gemeinde in Philadelphia, damit ist nicht die Stadt Philadelphia in Amerika gemeint, sondern, wie ich schon gesagt habe, es handelt sich um eine kleine Stadt in Kleinasien der heutigen Türkei. Philadelphia wurde häufig von Erdbeben erschüttert und von Naturgewalten zerstört. Trotzdem wurde sie immer wieder aufgebaut. Philadelphia hatte keinen gesellschaftlichen Einfluss. Sie war wahrscheinlich von den 7 Gemeinden oder von den 7 Städten vermutlich die kleinste und auch wahrscheinlich die unbedeutendste Stadt. Sie war nicht so finanzstark wie die anderen Städte. Die Christen dort, die waren von Verfolgung bedroht. Es gab Streit in den Gemeinden, denn die Gläubigen anderer Religionen beherrschten das Gebiet und die wenigen Christen schienen unterzugehen. Bei der Gemeinde in Philadelphia handelt es sich also nicht um eine mega große Gemeinde, sondern um eine kleine, vielleicht so wie unsere FEG, vielleicht sogar noch ein bisschen kleiner, wir wissen es nicht. Und diese kleine Gemeinde hat ein positives Zeugnis von Jesus bekommen. Und so fängt dieser Brief an: Das sagte der eine, der heilig und wahrhaftig ist. Er allein hat als Davids Nachkomme kommen, den Schlüssel zum Heil. Wo er aufschließt, kann niemand zuschließen. Wo er aber zuschließt, kann niemand mehr öffnen. als Heiliger und Wahrhaftiger, als derjenige, der den Schlüssel zum Heil hat und in dessen Hand alle Macht liegt, so stellt sich Jesus dieser kleinen Gemeinde und bedrängten Gemeinde vor. Heilig, absolut rein, ohne Sünde, fehlerfrei, treu, vertrauenswürdig, absolut gerecht. Und wenn Jesus Christus sich den Menschen auf diese Weise so vorstellt, dann will er ihnen damit vermitteln, dass das, was er sagt, der Wahrheit entspricht und sicher eintreffen wird. Und Jesus teilt der Gemeinde in Philadelphia auch noch mit: Ich weiß, was du getan hast und geleistet hast. Siehe, ich habe dir eine Tür geöffnet, die niemand verschließen kann. Der Vater im Himmel hat seinem Sohn den Schlüssel gegeben. Nur durch Jesus Christus haben wir Zugang zu unserem Gott. Wer Schlüsselgewalt hat, der hat Zugang zu dem, was begehrenswert und wichtig ist. Vielleicht habt ihr bis heute gedacht, Jesus ist ein Türöffner nur, aber nein, er ist auch ein Türverschließer. Er sagt, wo ich aufschließe, kann niemand mehr zuschließen, wo ich zuschließe, kann niemand mehr öffnen. Jesus schließt auch Türen, um andere zu öffnen. Habt ihr schon erlebt, dass Türen plötzlich zugehen, dass plötzlich alles ganz anders kommt und ihr könnt es einfach nicht verstehen? Ihr wisst nicht warum? Jesus schließt manchmal Türen und wir können das beim besten Willen nicht verstehen. Zum Beispiel erhalten wir vielleicht eine Absage auf eine Bewerbung, auf die wir so gehofft haben, dass wir eine Zusage bekommen. Oder wir haben vielleicht schon eine Wohnung mündlich zugesagt bekommen. Wir gehen hin und plötzlich ist die Wohnung an jemand anders vergeben worden. Oder wir wollen ein Auto kaufen und plötzlich wollen wir da Kontakt nehmen zu dem Autoverkäufer und plötzlich ist das Auto schon vergeben. Wenn Türen verriegelt bleiben, dann ist das manchmal für uns auch schmerzhaft. Aber warum nur? Warum nur mutet mir Gott so eine harte und schwere Zeit zu, in der nichts zu gelingen scheint? Warum? Wenn wir in solchen Zeiten in Bitterkeit, Neid, Eifersucht, Trauer und Selbstmitleid versinken, dann kann es passieren, dass wir die Tür, die Jesus uns öffnet, vor lauter Trauer nicht sehen und nicht hören. Es ist wichtig, immer wieder erst Gott zu suchen. Jesus schließt ja Türen nicht ohne Sinn. Er macht das nicht willkürlich oder bösartig. Er schließt Türen, um andere Türen für uns zu öffnen. Manchmal versuchen wir jahrelang Dinge in unserem Leben zu tun oder möglich zu machen und es gelingt einfach nicht. Dann sind wir enttäuscht, natürlich. Und irgendwann, wenn wir zurückblicken, dann erkennen wir oftmals, welche Türen sich auf wundersame Weise geöffnet haben für uns. Wir stellen fest, dass Gott uns vor etwas bewahrt hat, dass er uns davor bewahrt hat, in die falsche Richtung zu gehen. Es war also nicht sinnlos, es war nicht vergeblich. Auch ich stehe oft staunend da, wenn ich betrachte in meinem Leben, wie so eins nach dem anderen sich zusammengefügt hat. Gott enthielt mir etwas vor, aber er hat mir Großes geschenkt. An Gottes Hand zerbrechen wir nicht an verriegelten Türen, sondern wir wachsen daran. Gottes Gedanken sind höher als unsere. Und wenn du willst, dass Gott Türen öffnet und schließt für dich, dann solltest du den Türgriff loslassen und dich ganz auf ihn verlassen. Er, der die Schlüssel hat, hat selbst einmal die Erfahrung gemacht, was es heißt, wenn sich Türen schließen. Er hat erlebt, wie die Menschen ihn verspottet haben, wie sie sich von ihm abwandten, wie sie ihn im Stich ließen. Er erkennt die verschlossene Tür, als er im Garten Gethsemane nicht mehr weiter konnte, nicht mehr weiter wusste und verzweifelt betete: Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber auch da blieb die Tür geschlossen. Aber er weiß auch, wie es ist, wenn Gott eine neue Tür öffnet, wenn Gott das Schloss knackt und Größeres tut, als die Welt je gesehen hat. Schon ganz am Anfang der Bibel wird ja erzählt, dass Gott die Tür zum Paradies sogar verschlossen hat, weil Adam und Eva von der Frucht der Erkenntnis verbotenerweise gegessen haben. Doch es gibt eine frohe Botschaft. Der, den die Welt ans Kreuz bringen wollte, der die Welt ans Kreuz gebracht hat, der sich für uns geopfert hat, für unsere Sünden, der unsere Schuld auf sich genommen hat, der schenkt uns das Leben, Leben hier und jetzt und heute und auch in Ewigkeit. Jesus hat uns durch seinen Tod den Himmel aufgeschlossen mit all dem, was uns darin erwartet. Was Großes, was Wunderbares. Wir können uns schon darauf freuen. Wir wissen es nicht, wie es dort ist, aber es wird wunderbar sein, da bin ich mir ganz sicher. Und wenn du die Vergebung durch Jesus annimmst, wirst du durch diese Tür treten und du wirst Anteil haben an der Herrlichkeit Gottes, wie uns Gott das auch versprochen hat. Diese Türöffnung lässt sich Jesus nicht bezahlen. Er schenkt sie jedem. Er schenkt sie jedem, der sich nach einer geöffneten Tür sehnt. Daran erinnert Jesus mit seinem Wort die Christen auch in Philadelphia daran. Damals und dich und mich auch heute noch. Der Auferstandene ist die Schlüsselfigur für die ganze Welt. Ich komme zum zweiten Gedanken. Kleine Dinge, große Wirkung. Vielleicht haben wir manchmal das Gefühl, ich schaffe es einfach nicht, Gott gerecht zu werden. Schauen wir doch mal auf die Gemeinde in Philadelphia. Warum bekommt diese kleine Gemeinde ein gutes Lob und ein gutes Zeugnis von Jesus ausgestellt? Warum bekommt sie keine Tadel? Es liegt nicht daran, dass die Gemeinde in Philadelphia viel zu bieten hat. Nein, Jesus sagt der Gemeinde, deine Kraft ist klein. Doch du hast an dem, was ich gesagt habe, festgehalten und dich unerschrocken zu mir bekannt. Die Schlüsselgewalt von Jesus und die kleine Kraft, die passen exakt zusammen. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Das sagt Jesus im 2. Korinther 12, Vers 9. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Gott braucht kleine Dinge, um große Wirkung zu erzielen. Er will in den Schwachen mächtig sein. Er will zeigen, dass hier nicht Menschenkraft am Werk ist, sondern dass Gottes Kraft da ist. Großsein ist auch nicht gleichzusetzen mit mehr Segen. In den anderen Gemeinden damals, da waren teilweise Reichtum und Leben und die Wirtschaft und der Handel, die blühten. Die anderen Gemeinden haben sicherlich auch vieles getan, aber sie haben anscheinend nicht begriffen, um was es wirklich geht. Jesus forderte damals in einigen Sendschreiben die Gemeinden auf, zur Buße und zur Umkehr forderte er sie auf. Manche wollten einfach nicht umkehren, sie haben es einfach nicht begriffen. Auch in unserer Welt zählt heute oft, was stark und groß ist. Macht, Reichtum, Schönheit, wehe, wenn einer schwach ist. Die Gemeinde in Philadelphia wird von Jesus auch nicht aufgrund von hervorragenden Leistungen gelobt. Sie wird nicht gelobt für einen hervorragenden Gemeindefinanzendienst oder so. Sie wird auch nicht für lebendige Gottesdienste gelobt. Natürlich sind das alles tolle, wichtige Dinge, die wir hier auch schätzen, die in einer Gemeinde toll und wichtig und schön sind. Jesus sieht ja auch unsere Gemeinde, er sieht unsere FEG. Er sieht auch, dass wir uns bemühen, schöne Lieder auszusuchen, dass wir uns bemühen, schön gut zu singen. Er sieht die Menschen, die predigen, er sieht die Menschen an der Technik, die versuchen, das alles gut rüberzubringen. Er sieht alle unsere Dienste. Und das ist auch schön und wunderbar, wenn wir unsere Dienste tun. Das ist ganz wichtig. Und er sieht auch unsere guten Taten und Werke im Leben. Er sieht alles, er schätzt alles, aber er sieht auch, wenn wir unsere Herzen für ihn verschlossen haben. Die Gemeinde in Philadelphia wird gelobt, weil sie Jesus treu geblieben ist. Sie mag eine kleine Kraft haben, aber das Entscheidende ist, sie liebt das Wort Gottes. Sie hört das Wort, sie forscht im Wort, sie vertraut dem Wort, sie gehorcht dem Wort, sie liebt Jesus, sie hört auf Jesus, sie vertraut Jesus, sie hält an Jesus Wort fest. Sicher, unsere guten Taten sind wichtig, aber das, was Gott möchte, das ist, dass wir nach seinem Willen und nach seinem Wort leben. Dazu müssen wir natürlich wissen, was ist Gottes Wille? Ich muss bereit sein, wie die Christen in Philadelphia, in dem Wort zu forschen, zu vertrauen dem Wort und nach Gottes Wort zu leben. Dass uns das nicht immer gelingt, ich glaube, da kann jeder von uns ein Lied singen. Aber wenn wir merken, dass wir etwas gegen Gottes Willen getan haben und sei es in unseren Augen eine noch so kleine Sünde, dann dürfen wir vor ihn treten und ihn um Verzeihung bitten. Wenn wir das aus tiefstem Herzen tun, wenn wir umkehren und unsere Sünden, die wir begangen haben, vor Gott aufrichtig bereuen, dann hält Jesus die Tür zur Gemeinschaft, zum Reich Gottes für uns immer offen, weil er seinen Fuß dazwischen stellt, damit die Türe nicht zufällt. Die Gemeinde in Philadelphia hat trotz Christenverfolgung, also unter Gefahr ihres Lebens, den Namen von Jesus nicht verleugnet. Sie hat sich zu Jesus bekannt. Sie hat erkannt, dass Jesus, der auferstanden ist, dass nur in Jesus das Heil und die Vergebung ist und dass alle Menschen, die an ihn glauben, gerettet werden. Die Christen in Philadelphia haben also Jesus in ihrem Leben zum Mittelpunkt gemacht. Sie haben ihm Ehre erwiesen, indem sie sich eben nicht anpassten an andere, die sie vom christlichen Glauben wegbringen wollten. Wir hier in unserem Land und in unserer FEG, wir erleben vielleicht manchmal Unverständnis oder Spott, wenn wir von Jesus und von Gott reden, aber wir haben hier Religionsfreiheit. Und Jesus hat gesehen, wie schwierig es die Gemeinde in Philadelphia hat. Weil aber diese Gemeinde so fest an Jesus gehalten hat, hat Jesus diese schwachen Menschen ungeheuer stark gemacht. Er hat ihnen eine innere Ruhe und einen aufrechten Gang geschenkt, sodass sie unter dieser Doppelbelastung nicht zusammengebrochen sind. Es ist Gottes Art, sich in den Schwachen zu verherrlichen. Und das tut unser Herr immer und immer wieder. Wir brauchen gar nicht perfekt zu sein. Wir müssen nicht stark sein. Wir müssen nicht alles wissen und verstehen. Immer wenn du sagst, ich weiß nicht mehr weiter, dann sagt Jesus, aber ich. Immer wenn du sagst, ich schaffe das nicht, dann sagt Jesus, aber ich. Immer wenn du sagst, ich kann das nicht, dann sagt Jesus, aber ich. Das, was Jesus also am allerwichtigsten ist, das ist, dass wir an ihn glauben und mit Herz und Verstand die Existenz Gottes bejahen. Wir können eine kleine Kraft haben, aber die Zusage der offenen Tür, die besteht. Das muss uns doch eigentlich in unserem Leben mit unserer kleinen Kraft richtig Mut machen. Gott, Jesus, macht uns Mut. Er sagt, ich schließe euch das Reich Gottes auf, wenn ihr mein Wort ernst nehmt, wenn ihr nach meinem Wort lebt. Und diese Zusage gilt für uns alle. Wie gut ist es also, auf Jesus zu schauen, der den Schlüssel hat. Alle Worte der Heiligen Schrift sollten wir wirklich hoch in Ehren halten. Wir sollten niemals müde werden, sie zu lesen, zu hören und zu bedenken. Wir sollten den Worten glauben, denn alles, was in der Bibel steht, spricht dieser heilige und wahrhaftige Herr. Sein Wort bewahren heißt natürlich auch, das Wort weitergeben an andere, es ausbreiten, damit viele von Jesus erfahren. Ich komme zum dritten Gedanken, Gottes Zusagen. Gott hält, was er verspricht. Unser heutiger Predigttext, der stellt uns eine große und herrliche Zukunft in Aussicht. Aber Jesus macht auch deutlich, dass der Weg dorthin von Anfechtungen und Versuchungen gekennzeichnet ist. In dem Bibeltext spricht Jesus davon, dass er die Gemeinde in Philadelphia in der schweren Prüfung bewahren will, die über die ganze Erde kommen wird, um alle Menschen auf die Probe zu stellen. Es gibt Auslegungen, dass Jesus hier die Endzeit meinen könnte. Das hört sich vielleicht auch irgendwie so an. Bedrängnis, Prüfung, Versuchung, das sagen andere Auslegungen, haben wir schon unser Leben lang. Ich möchte mal alltägliche Beispiele nennen. Versuchungen wie Steuerhinterziehung, Versicherungsbetrug, andere viele kleine Unehrlichkeiten, die wir Menschen so klein ansehen, dass wir glauben, dass die bei Gott gar nicht ins Gewicht fallen. Aber Fehlanzeige, Sünde ist bei Gott Sünde. Auch kleine Sünden, wie wir oft meinen, sind bei Gott Sünden. Es gibt Situationen, in denen wir dazu geneigt sind, uns schnell anzupassen und da dann zu sagen, nein, das möchte ich nicht, ich möchte mich nicht anpassen, ich lasse mich nicht unter Druck setzen, das ist vor Gott stark und ehrlich. Bei unseren Mitmenschen stehen wir vielleicht manchmal da wie Menschen aus einer anderen Welt. Aber wie steht Gott dazu? Gott segnet das. Und auch der Gemeinde in Philadelphia ging das nicht anders. Sie hatten auch mit Versuchungen und Prüfungen zu kämpfen. Wenn Jesus hier sagt, ich werde euch in der Stunde der Versuchung bewahren, dann ist da nicht gemeint, dass die Gemeinde in Philadelphia und auch wir heute keine Versuchungen erleben. Sondern Jesus verspricht den Christen, in Versuchung bin ich bei euch und ich werde euch in den Versuchungen tragen und bewahren. Vielleicht habt ihr euch schon oft gefragt, werde ich den Versuchungen in meinem Leben widerstehen können, die manchmal zu verlockend sind? Werde ich im Glauben dranbleiben, wenn Schwierigkeiten und Probleme in meinem Leben auftreten? Werde ich dranbleiben, wenn andere mich auslachen oder wenn ich schief angeguckt werde, wenn ich von Jesus erzähle, wenn ich gegen den Strom schwimme und Gottes Wort leben möchte? Jesus sagt, ich halte dich fest, du kannst dich auf mich und meine Kraft verlassen. Es wird Versuchungen geben, immer und immer wieder und sicherlich oft genug, aber die Versuchung setzt sich nicht durch. Jesus ist stärker. Dann sagt Jesus in dem Text noch, ich komme schnell und unerwartet. Für manche hört sich das vielleicht wie eine Bedrohung an, ich komme schnell und unerwartet. Das ist auf keinen Fall die Absicht von Jesus. Das ist auf keinen Fall, will er uns Angst machen. Jesus möchte uns Trost spenden. Er möchte sagen, wenn ich komme, dann dürft ihr bei mir und meinem Vater sein. Weiterhin heißt es, halte fest, was du hast, damit dir niemand deinen Siegespreis nehmen kann. Sei also auf der Hut, dass du das, was du von Jesus empfangen hast und besitzt, nicht durch Unaufmerksamkeit entgleitet. Halte durch. Auch wir sollen Jesus Christus bezeugen. Das ist unser Auftrag bis heute und auch in Zukunft noch hin. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommen wird, aber wir sollten bereit sein und unser Leben bereinigt haben. Den glaubenden Menschen und die, die zu ihm umkehren, die Buße tun, denen schließt er das Reich Gottes auf. Aber den Menschen, die verstockt sind und die nicht zur Umkehr bereit sind, denen schließt er das Reich Gottes zu. Die letzte Tür ist der Eingang in das ewige Leben. Die Tür steht jedem offen, der im Glauben vor sie tritt. Und alle Welt wird irgendwann mal sehen, wer der Sieger ist, nämlich Jesus Christus. Wenn wir den Vers 12 aus dem Bibeltext lesen, dann klingt dieser Satz uns für uns erstmal wie ein Buch mit 7 Siegeln. Da heißt es nämlich, wer durchhält und den Sieg erringt, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Er wird dort immer bleiben Und er soll den Namen meines Gottes tragen und wird ein Bürger des neuen Jerusalems sein, der Stadt, die Gott vom Himmel herabkommen lässt. Auch meinen eigenen neuen Namen wird er erhalten. Jesus will uns zu einer Säule in seinem Tempel machen. Hört sich das gut an, wenn wir eine Säule sind? Fühlt sich das gut an, zu wissen, dass wir eine Säule sein sollen? Menschen werden zum Beispiel als Säulen bezeichnet, wenn sie die stetigen Herausforderungen im Leben meistern. Hier aber sagt Jesus, er wird immer dort bleiben und er soll den Namen Gottes tragen. Der Tempel ist der allmächtige Gott selbst. Und wenn Jesus den Namen auf uns schreibt, dann zeigt er uns nochmal, wir sind ein Teil in Gottes Reich. Wir gehören zusammen. Gott und du, Gott und ich. Wir werden bei Gott sein und auch für immer bei ihm bleiben. Das ist das Geschenk an alle, die durchhalten. Der Glaube an Gott wird nicht ohne Lohn bleiben. Ich komme zum vierten und letzten Gedanken. Ein offenes Ohr für Gottes Verheißungen. Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Dieses Wort, das am Schluss aller sieben Sendschreiben steht und auch noch mehrfach im Neuen Testament erwähnt wird, will auf den Ernst der gesagten Worte hinweisen. Und weil wir den Inhalt des Briefes äußerst wichtig nehmen sollen, darum sollen wir uns auch die abschließende Mahnung gesagt sein lassen. Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Wir alle haben Ohren, mit denen wir hören können. Und wenn er, der ewige König, zu uns spricht, dann heißt es Ohren auf. In allen sieben Sendschreiben werden die Gemeinden dazu aufgefordert, das zu hören, was der Heilige Geist zu ihnen sagt. Es ist nicht nur eine Mahnung an die Gemeinden, die in den Sendschreiben schlecht abgeschnitten haben, sondern auch an die, die gut abgeschnitten haben. Eine Aufforderung an alle Gemeinden, die in der Gefahr stehen, zu toten Gemeinden zu werden. Es ist auch eine liebgemeinte Mahnung an uns. Jesus ist der Schlüssel zu unserem Herzen und zu unserem Glück. Und wenn wir unsere Herzen öffnen, dann hat Jesus die Möglichkeit, in unsere Herzen hineinzukommen. Und dann kann er seine Liebe, die er hat, in unser Herz geben. Und wir haben die Möglichkeit, diese Liebe wieder an unsere Mitmenschen weiterzugeben. Wer keine Gemeinschaft mit Gott hat, ist im biblischen Sinne tot, auch wenn er noch lebt. Wer aber mit Gott Gemeinschaft hat, der lebt ewig, auch wenn er biologisch einmal sterben muss. In allen Schreiben wird auch sehr deutlich, dass es einen Weg zurück zu einem lebendigen Neuanfang gibt. Wir haben also die Möglichkeit, zu Jesus zurückzukommen, wenn wir uns weit von ihm entfernt haben oder vielleicht auch, wenn wir ihn noch gar nicht angenommen haben in unser Leben. Und wenn wir den Namen Jesus hören, dann muss uns klar sein, dass dieser Name Rettung und Leben verspricht. Jesus Christus, das ist der herrlichste und kostbarste Name, den es gibt. Und in seinem Namen können wir auch Menschen segnen. Wir haben vorher gesungen das Lied, wie schön dieser Name ist. Ein wunderbares Lied, das ganz prima dazu passt. Der Name Jesus, ein wunderbarer Name. Und vielleicht habt ihr jetzt schon gesehen, hier unten steht so eine kleine Kiste. Wer hat sie schon gesehen? Kleine Schatzkiste. Die Kiste ist nicht verschlossen, das Schloss ist auf, da brauche ich keinen Schlüssel. Aber in dieser Kiste ist was drin, habe ich euch was mitgebracht. Ich weiß das, denn ich habe es ja selbst reingetan. Also ich habe hier ganz viele Schlüssel drin und an jedem Schlüssel befindet sich ein kleines Etikett, auf dem steht, Jesus ist der Schlüssel zum Glück, wo er aufschließt, kann niemand mehr zuschließen, wo er aber zuschließt, kann niemand mehr öffnen. Dieser Schlüssel hier ist gleichzeitig ein kleiner Flaschenöffner. Und ich habe mir gedacht, wenn ihr vielleicht zu Hause dann mit jemandem euch eine Flasche irgendwie öffnet, dann hat man vielleicht auch das schöne Ansatzpunkt, mal in ein Gespräch zu kommen, dass Jesus der Schlüssel zum Glück ist und so weiter und dass man von ihm erzählen kann. Und dann gibt es ja auch noch diesen Philadelphia-Käse. Wenn ihr euch den kauft und wenn der auf dem Tisch steht, dann denkt auch immer dran an die Gemeinde in Philadelphia, die so eine ganz kleine Kraft hatte. Ja, ich werde dieses Kästchen draußen am Eingang hinstellen. Ihr dürft euch gerne einen nehmen, mit nach Hause nehmen als Erinnerung und nutzt es, ja, mit Leuten ins Gespräch zu kommen vielleicht. Behaltet eure Schlüssel immer im Blick und denkt immer daran. Nur unser Herr Jesus Christus hat den Schlüssel zum himmlischen Reich. Amen.